Und das weist schon darauf hin, dass es wahrscheinlich sehr viele asymptomatische Fälle gibt. Da gibt es auch Studien dazu, dass etwa 20 bis 40 asymptomatische Fälle auf einen symptomatischen Fall kommen.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo und willkommen zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 13. Juli 2026. Das letzte Mal haben wir über ein Virus gesprochen, das man eben in den Ferien im Urlaub bekommen kann, wenn man nach Süden fährt. Nämlich, wir haben über das Toskana-Virus gesprochen. Das wird von Stechmücken übertragen, beziehungsweise von Sandmücken. Und heute reden wir über ein Virus, das man im Norden bekommen kann, auch von Stechmücken. Also, wenn Ihnen das Süden zu heiß ist und es da zu viele exotische Krankheiten gibt und Sie lieber nach Norden fahren, weil Sie nicht zum Wandern oder Fischen nach Skandinavien, kann ich Ihnen auch dort eine interessante Erkrankung bieten. Und zwar geht es heute um das Simpis-Fieber oder die Bogosta-Krankheit oder die Ockelbar-Krankheit oder auch das karelische Fieber, und die werden vom Simpis-Virus ausgelöst. Das Simpis-Virus ist ein Alpha-Virus. Das ist verwandt mit Chikungunya zum Beispiel. Von Chikungunya haben wir schon gehört. Kommt in Tropen und Subtropen vor, ist auch in Europa am Vormarsch und wird von der Tigermücke, der asiatischen Tigermücke, übertragen. Und das Simpis-Virus ist molekular, biologisch ähnlich, genetisch ähnlich, wird aber von ganz anderen Stechmücken übertragen. Wie bei anderen Alpha-Viren handelt es sich hier um ein Virus mit einem positiven, strengigen RNA-Genom. Einzelstrang RNA. Das Virus ist etwa 65 bis 70 Nanometer im Durchmesser. Es ist sehr symmetrisch angeordnet, also eine sehr hübsche Form, wenn man sich das im Elektronenmikroskop anschaut. Man kann sich es auch im Kryo-Elektronenmikroskop anschauen und dann im Prinzip auf atomarer Ebene die Struktur lösen, weil das eben so regelmäßig ist. Das haben wir auch schon gemacht. Wenn wir uns das Partikel anschauen, haben wir eben die RNA innen. Die ist umgeben von einem Kapsid. Dann haben wir eine Lipidmembran, eine Lipidhülle. Und außen eingebettet in diese Lipidhülle haben wir ein Glykoprotein oder Spike-Protein. Und das kommt in drei Untereinheiten, nämlich E1, E2 und E3. Aber wie gesagt, wunderschönes Virus. Das ist relativ divers genetisch. Es gibt einige Genotypen, ich glaube 6. Und soweit ich informiert bin, verursacht nur der Genotyp 1 oder G1 humane Erkrankungen. Die anderen sind nicht mit humanen Erkrankungen assoziiert. Das Virus wird übertragen von Moskitos. Wie schon gesagt, das sind nicht diese asiatischen Tigermücken, sondern das sind Culex-Moskitos. Die kommen auch in Österreich und Deutschland überall vor. Unter anderem wird das von Culex pipiens übertragen. Das ist unsere ganz normale Stechmücke. Ich glaube, gemeine Stechmücke heißt die auf Deutsch. Wird aber auch kann auch von anderen Stechmücken übertragen werden. Culicetta species zum Beispiel. Und wie gesagt, die findet man überall in Europa. Die findet man in Afrika, in gewissen Regionen, in Asien. Und damit ist auch das Virus relativ weit verbreitet. Bisschen was zur Geschichte. Entdeckt wurde das Virus in einem Teich in Simpis. Das ist ein Dorf etwa 30 Kilometer nördlich von Kairo in Ägypten. Das ist 1952 entdeckt worden. Weiß ich nicht, ob das noch ein Dorf ist oder schon eine Stadt, aber damals war Simpis eben ein Dorf. Nach dem ist es benannt. Und man hat dann auch relativ schnell humane Fälle gefunden, und zwar in Zentral- und Südafrika. In Uganda 1961 und in Südafrika 1963. Und es hat dann gar nicht so lange gedauert, bis man auch in Europa Fälle gefunden hat. Und zwar in Schweden 1967 und dann ein bisschen später in Finnland, ja, 1974. Und in Finnland war das eben Ilomantsi nennt sich das Dorf. Das nennt sich aber auch Bogosta und deswegen Bogosta-Krankheit. In Schweden war das, glaube ich, mit dem Ort Ockelbo assoziiert und deshalb Ockelbo-Krankheit. Und eben im Osten Finnlands an der Grenze zu Russland ist es auch aufgetreten, eben in Karelien. Und deswegen eben karelisches Fieber. Also das Karelien ist diese Grenzregion zwischen Finnland und Russland. Ich glaube, das hat ursprünglich zu Finnland gehört, ist aber dann im Krieg teilweise von Russland erobert worden. Aber das Karelien dort. Und da kommt das eben auch vor. Aber wie gesagt, das Virus findet sich eigentlich in vielen Gegenden Eurasiens und Afrikas. Nur die meisten Erkrankungsfälle in Europa findet man eben in Skandinavien. Aber es wurde auch schon in Spanien detektiert, in Süddeutschland zum Beispiel. Vor allem, wenn man in Mücken schaut, findet man es. Wo kommt das her? Die Reservoirspezies sind Galliforme und Passeriforme Vögel, also Hühnerartige und Sperlingsartige. Also Passeriforme, Sperlingsartige sind, glaube ich, Singvögel. Und bei den Hühnerartigen ist es, soweit ich weiß, vor allem der Auerhahn, der das Virus trägt. Und teilweise sind das eben Zugvögel. Beim Auerhahn bin ich mir da nicht so sicher, aber sicher einige von den Passeriformen. Und die können das Virus eben auch vertragen und weiterverbreiten. Und das klärt eben auch die Ausbreitung über Eurasien, also Europa, Asien und dann Afrika. Ja, und dann kann es eben zur Übertragung von Vögeln auf Menschen kommen, eben mit diesen Moskitos als Vektor. Und das passiert normalerweise im Spätsommer, im August, im Frühherbst, im September. Und Gegenden, wo diese Viren endemisch sind, die haben Menschen eigentlich relativ hohe Seroprävalenz für das Virus. Das heißt, viele Leute haben Antikörper, und zwar so zwischen 3% und 10%. Und das weist schon darauf hin, dass es wahrscheinlich sehr viele asymptomatische Fälle gibt. Da gibt es auch Studien dazu, dass etwa 20 bis 40 asymptomatische Fälle auf einen symptomatischen Fall kommen. Wenn man infiziert wird, ist die Inkubationszeit etwa 3 bis 4 Tage. Wie gesagt, es muss nicht zur Erkrankung kommen, aber es kann zur Erkrankung kommen. Und die Symptome sind dann Fieber, Muskelschmerzen, ein Ausschlag, der ähnlich ist wie der Ausschlag, den man bei Chikungunya bekommt. Ich glaube, ein bisschen weniger ausgeprägt, aber doch ähnlich. Und dann in ganz seltenen Fällen kann es auch zu Enzephalitis, also zu Gehirnentzündung kommen. Und das sind dann natürlich schwere Fälle. Das ist selten, aber es kann passieren. Aber das andere Problem, das wir hier haben, ist ähnlich wie was bei Chikungunya passiert. Es kann zu Arthritis kommen. Und zwar bei den Handgelenken, beim Fußgelenken, bei den Fingern und so weiter und so fort. Und das taucht nicht gleich auf. Das kommt meistens erst mit der Zeit und kann aber dann Monate anhalten. Also so, glaube ich, im Durchschnitt 6 bis 8 Monate. Und in manchen Fällen kann das sogar Jahre dauern, bis das wieder weggeht. Und das ist sehr unangenehm. Ich hatte ja mal Chikungunya und bei mir hat das so 3-4 Monate gedauert, bis es wieder weg war. Aber ich habe da in der Früh fast nicht gehen können. Und das kann eben bei Sinkbiss-Infektionen auch passieren. Wie gesagt, meistens sind es eh asymptomatisch, aber in gewissen Fällen, gewisser Prozentsatz der Leute, die sich infizieren, haben Symptome und von denen kriegt dann ein gar nicht so geringer Anteil eben diese Langzeitarthritis. Das ist natürlich sehr unangenehm. Aber es ist grundsätzlich eben so, dass die Erkrankung an sich nicht so häufig ist. Also ich glaube, Finnland hat so in etwa 100 Fälle pro Jahr. Jetzt nicht besonders viel ist, aber es kann auch zu größeren Ausbrüchen kommen und interessanterweise passiert das fast in 7 Jahresintervallen, wenn man sich die Ausbrüche in Finnland anschaut. Und der letzte größere war 2021, also vielleicht ist man heuer gar nicht so dem ausgesetzt, wenn man nach Skandinavien auf Urlaub fährt, weil waren ja noch nicht 7 Jahre. Aber bei diesem Ausbruch 2021 war die Inzidenz 40 Fälle pro 100.000 Einwohner und das ist eigentlich schon ganz schön viel. Ja, und das andere Problem, das wir hier haben, ist, es gibt nicht wirklich Behandlungsmöglichkeiten oder antivirale Medikamente. Also wenn man diese Arthritis bekommt, kann man das natürlich mit Medikamenten, die die Entzündung hemmen, behandeln. Aber das Virus selbst, die Virusvermehrung im Körper kann man eigentlich nicht behandeln. Da gibt es keine Medikamente dazu. Und das Problem ist, es gibt auch keine Impfstoffe, was einerseits klar ist, weil sie es kommerziell nicht auszahlen wird, so einen Impfstoff zu entwickeln. Und der wäre auch sehr schwer zu entwickeln, weil es eben nicht so viele Fälle gibt. Andererseits ist es natürlich ein Problem, wenn man in Gebieten unterwegs ist, wo das Virus vorkommt und wenn man gerade in einem Jahr unterwegs ist, wo es viele Fälle gibt. Man kann sich natürlich schützen, und zwar vor den Moskitostichen oder Moskitobissen. Einerseits mit langen Hosen, mit langen Ärmeln. Andererseits natürlich auch mit Insektenschutzmitteln. Und wenn man nicht gestochen wird, kann man sich auch nicht infizieren. Ja, das war's für heute. Das war die zweite Folge unserer Sommerserie über obskure Viren, die man im Urlaub von Stechmücken bekommen kann. Das wird noch weitergehen. Wie gesagt, das Simpis-Virus ist fast niemandem ein Begriff, außer vielleicht Leuten, die in Finnland oder in Skandinavien in endemischen Gebieten wohnen. Aber es ist ein interessantes Virus und es ist gut, darüber Bescheid zu wissen. Wie immer, wenn es Fragen, Anregungen, Kommentare gibt, bitte einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat und wenn Sie das unterstützen möchten, können Sie das jederzeit auf Steady tun. Danke fürs Reinhören und bis nächste Woche. Ciao.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
Podcast-Werkstatt.